Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Heute mit Lisa Weiß und einem Energiewende-Schwerpunkt. Bayern braucht unter anderem auch mehr Windkraft, wenn es in Zukunft möglichst grünen und günstigen Strom haben will. Regionale Planungsverbände haben daher sogenannte Windvorranggebiete ausgewiesen. Das heißt, Flächen, die für Windkraft reserviert sind. Was aber, wenn diese Flächen gar nicht dafür geeignet sind? Melanie Marx.
Das ist ja genau diese große Vorstellung, wie man vom Fenster rausschaut, heute auch schon. Man sieht immer dieses Riesenteil schon vor sich. Diese riesengroßen Masten, diese ganzen Stromverteiler. Wir wissen, was auf uns zukommt.
Das ist Martin Passero. Er wohnt in Schmidhof in der Gemeinde Hohentann in Niederbayern. Sehr ländlich, sehr ruhig, mit Wald und Feldern ringsherum. Noch. Hier auf diesem Hügel möchte die Firma Tennet ein Umspannwerk bauen, auf einer Fläche von über 20 Fußballfeldern. Sie will Erdreich aufschütten, Meter hoch, damit alles auf einer Ebene liegt. Was Martin Passero dabei besonders aufregt?
Ursprünglich hat es einen anderen Standort noch gegeben, der ist jetzt unter den Alternativstandorten zwischenzeitlich für die Firma Tennet rausgefallen.
Der Grund? Dieser Standort ist als Windvorranggebiet ausgewiesen. Das heißt, als Fläche, auf die Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Nur in diesem Windvorranggebiet bei Öth, auf dem Gebiet von Rottenburg an der Laber, wollte vor 10 Jahren schon einmal eine Firma Windräder bauen. Dabei hat sich herausgestellt, wegen der Nähe zum Militärflughafen Manching-Ingolstadt liegt eine Höhenbeschränkung auf diesem Gebiet. Hier dürften nur niedrige Windkraftanlagen gebaut werden. Und das lohnt sich nach Aussagen der Firma in Niederbayern nicht. Dass Windvorranggebiete faktisch ungeeignet sind, komme in Bayern öfter vor, sagt Daniel Zier von der Firma VSB aus Regensburg, die unter anderem Windkraftprojekte realisiert.
Wir stellen jetzt mittlerweile immer mehr fest, dass in der Vergangenheit Windeignungsgebiete von Gemeinden oder regionalen Planungsverbänden ausgewiesen wurden, die mit dem heutigen Stand der Technik nicht umsetzbar sind.
Dass Gebiete rund um Ingolstadt-Manching Höhenbeschränkungen haben, das bestätigt Landrat Dreyer vom regionalen Planungsverband Landshut, der in dieser Gegend für die Ausweisung von Windvorranggebieten zuständig ist. Und auch in der Nähe von Zwiesel in Niederbayern gibt es ein großes Windvorranggebiet, erzählt Daniel Zier. Dort ist es aber so bergig, dass man kaum Windkraftwerke bauen könne. Das Bayerische Energieministerium schreibt dazu:
Für vergangene Ausweisungen von Vorranggebieten wie bei Zwiesel spielten bestimmte Flächengütekriterien wie Erreichbarkeit oder Hangneigung eine untergeordnete Rolle.
Übersetzt dürfte das bedeuten, ob ein Hang zu steil für ein Windkraftwerk ist, darauf hat man damals, als diese Windvorranggebiete ausgewiesen worden sind, nicht besonders geachtet. Aber warum bleiben solche Windvorranggebiete bestehen? Daniel Zier von der Firma VSB sagt, das könne an Zielvorgaben des Bundes liegen, die Bayern umsetzen muss und damit auch die einzelnen Planungsverbände. Bis 2027 müssen 1,1% der Fläche Bayerns als Windvorranggebiete ausgewiesen werden. Ein paar Jahre später sind es dann schon 1,8%.
Unser Gefühl zeigt, dass es den regionalen Planungsverbänden eher darauf ankommt, schnellstmöglich deren Vorgabe von 1,1% bis 2027 und 1,8% bis 2032 zu erreichen. Ob in diesen Gebieten dann eine Umsetzung gegeben ist, das steht auf einem anderen Blatt.
Machen es sich also Planungsverbände leicht? Weisen sie Windvorranggebiete aus, erfüllen damit die Zielvorgaben aus dem Bund, aber eben nur auf dem Papier? Peter Dreyer vom Planungsverband Landshut weist diesen Vorwurf zurück. Er betont auch, dass momentan die schon bestehenden Vorranggebiete geprüft würden. Und dass man künftig sicherstellen wolle, dass nur Gebiete ausgewiesen werden, die auch bebaut werden können. Was er dann noch schreibt, das ist Teil eines größeren Problems. Nämlich, dass es nicht immer einfach ist, passende Gebiete zu finden. Der Planungsverband Landshut habe derzeit immer noch zu wenig Windvorranggebiete ausgewiesen, um die Vorgaben aus dem Bund zu erfüllen. Also geht einfach nicht mehr? Stefan Trummer ist Geschäftsführer der Firma Voltgrün, die damals vergeblich versucht hatte, Windräder auf dem Windvorranggebiet bei Öth zu bauen. Er sagt, Bayern sei eigentlich ein sehr gutes Windland. Einige der besten Anlagen, die seine Firma betreibt, stünden in Bayern. Weil es in manchen Gegenden des Freistaates schwieriger ist, Standorte zu finden, brauche es keine dezentralen Planungsverbände, sondern eine bayernweite Planung. Auch damit Windkraftanlagen einfacher umgesetzt werden können. Denn aus seiner Sicht sind es auch teilweise die Kommunen vor Ort, die Projekte ausbremsen.
Für uns als Unternehmen muss man sagen, aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist es so, wir haben vor 5 Jahren entschlossen, in Bayern nichts mehr zu machen im Bereich der Windenergie, weil letztendlich läuft man immer gegen die Wand. Und letztendlich, was allen fehlt, ist ein klarer Kriterienkatalog, ein Windkrafterlass, der verbindliche Vorgaben uns gibt, wo man abhaken kann, wenn ich diese 20 Belange berücksichtigt habe, habe ich rechtssicher eine Genehmigung.
Für den Windkraft- und Wirtschaftsstandort Bayern ist Hubert Aiwanger zuständig, Niederbayer und von den Freien Wählern. Sein Ministerium antwortet auf Anfrage, es gäbe bereits eine Mustercheckliste. Die Liste sei aber nicht verbindlich, weil es immer auf den Standort ankomme. Und in der Mail heißt es auch, bisher genehmigen die Kreisverwaltungsbehörden Windkraftanlagen. Diese werden künftig Unterstützung durch die Stabsstellen an den Regierungen erhalten. Heißt das also, der Einfluss der einzelnen Kommune, ob ein Windkraftwerk aufs Gemeindegebiet kommt, soll beschränkt werden? Wenigstens ein bisschen? Für Martin Passero wird das an der aktuellen Lage nichts ändern. Er wird wohl bald mit einem Umspannwerk vor der Haustür leben müssen. Er ist vor allem eins, frustriert.
Für uns sieht es aus, als wenn man nach dem St.-Florenz-Prinzip im Grunde das zu uns hergeschoben wurde, ganz einfach.
Windvorranggebiete, die nicht bebaut werden, weil die entsprechenden Firmen sagen, das ist gar nicht rentabel. Die Geschichte in voller Länge finden Sie im Podcast Funkstreifzug in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen jetzt mal über diese Recherche und über Windenergie in Bayern mit Lorenz Storch aus der Redaktion Landespolitik, unser Energiespezialist im Bayerischen Rundfunk. Hallo Lorenz.
Hallo.
Lorenz, haben dich denn die Ergebnisse dieser Recherche überrascht?
Naja, ich sag mal ja und nein. Also einerseits nein, weil ich das schon 2014 gehört habe, als damals die Planungsverbände dabei waren, Vorranggebiete auszuweisen, dass da einige nicht geeignet sind. Andererseits aber schon, weil das heute immer noch so ist.
Wie schätzt du denn das ein? Also wie konnte es eigentlich passieren, dass Vorranggebiete ausgewiesen wurden, die faktisch nicht oder nur schwer rentabel bebaubar sind, gerade wo du jetzt auch sagst, das wusste man offenbar 2014 schon.
Man kann natürlich vermuten, dass es vielleicht Nachlässigkeit oder Unerfahrenheit war, also gerade so diese militärischen Restriktionen. Das haben wir ja auch stark beleuchtet jetzt mit BR-Recherchen, dass zum Teil das sogar geheim ist, wo man dann nicht Windräder bauen darf und dann erst spät im Verfahren rauskommt. Aber das andere, was vielleicht schon auch eine größere Rolle spielt, ist das Thema Verhinderungsplanung. Also, dass man mit Absicht, wenn man in einer Region keinen gesteigerten Wert auf Windräder legt, dann auch keinen gesteigerten Wert drauf legt, die Windkraftgebiete da hinzulegen, wo sich Windräder auch gut bauen lassen. Und das war damals die Rede davon, dass da Verhinderungsplanung im Raum steht in einigen Planungsregionen Bayerns. Also das darf man nämlich nicht, die Windkraftgebiete da hinlegen, wo man überhaupt nicht bauen darf. Aber da muss erst mal dagegen geklagt werden. Und dazu ist es damals eben dann nicht mehr gekommen, weil die 10H-Regel kam und dann sowieso Windkraft in Bayern ziemlich zum Erliegen gekommen ist.
Zur 10H-Regel kommen wir gleich noch, aber nochmal nachgefragt, kann das dann aus deiner Sicht auch damit zusammenhängen mit dieser sogenannten Verhinderungsplanung, dass diese Windvorranggebiete so lange nicht aufgehoben wurden, auch wenn zum Beispiel irgendwelche Höhenbeschränkungen bekannt geworden sind?
Ja, das kann schon mit Verhinderungswünschen zusammenhängen, wobei Windkraft durfte ja sehr lange sowieso nicht gebaut werden. Aber da muss man dann halt jeweils vor Ort nachfragen und naja, es ist halt schon auch ein Verfahren, das wieder aufzuheben, dem muss man sich unterziehen und wenn man da an verschiedenen Orten drauf verzichtet, dann mag das diese oder jene Gründe haben, da muss man nachforschen und das habt ihr ja auch versucht in dem konkreten Fall.
Was wir ja auch gerade gehört haben im Beitrag, jeder Planungsverband muss einen bestimmten Anteil seiner Fläche als Windvorranggebiet ausweisen. Aber ist es denn überhaupt sinnvoll? Also im Raum Landshut haben wir ja gerade gehört, da ist es zum Beispiel wegen dieses Militärflughafens teilweise eher schwierig. Wäre es denn dann nicht sinnvoller, einfach mehr Windkraftanlagen zum Beispiel in die Oberpfalz zu bauen?
Ja, so schaut es zunächst aus, aber ich finde schon, dass da eine regionale Gerechtigkeit in Bayern wichtig ist. Das ist eben auch etwas, worauf Leute in Franken großen Wert legen, die ohnehin jetzt auch schon viele Windräder haben. Die haben jetzt schon viele Jahre gefragt, wann bauen sie denn eigentlich auch mal rund um München welche? Und ich finde das Verfahren, was die Staatsregierung da gewählt hat, jetzt eigentlich nicht schlecht. Also es gibt ja 2 Stufen bis 2027, 1,1 5% der Fläche, Mindestziel für ganz Bayern, müssen für Windräder ausgewiesen werden. Und diese 1,1%, die muss wirklich jede Planungsregion schaffen. Und wo es dann halt ein bisschen schwieriger ist, da muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen. Der zweite Schritt ist 1,8% der Landesfläche bis 2032. Das soll jede Region schaffen, aber da ist es das Kriterium weicher und deswegen kann am Ende durchaus rauskommen, dass in windreichen Regionen, Beispiel nördliche Oberpfalz, schon auch mehr Windräder stehen, aber dann halt schon auch im Süden auch welche und das finde ich sinnvoll. Das hat auch technische Gründe, weil das Netz ist stabiler, wenn die Stromerzeuger gleichmäßiger verteilt werden und selbst wenn, sagen wir mal, im Wald bei Altötting die Windernte etwas geringer ist als im Frankenwald, dann ist schon auch der Strom, der sehr nah an den Verbrauchern im Chemiedreieck erzeugt wird, auch wertvoller letzten Endes fürs Gesamtsystem. Also das hat schon seinen Sinn, das regional einigermaßen zu verteilen.
Es gab ja auch Reaktionen auf diese Recherche. Beispielsweise hat die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag jetzt Nachbesserungen bei diesen Windvorranggebieten, bei dieser Planung gefordert. Der Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn hat gesagt:
Ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, als ich gehört habe, dass die Windkraft in Bayern weiter ausgebremst wird. Jetzt hatten wir jahrelang diesen Windkraftstopp 10H. Und jetzt gibt es weitere bürokratische Regelungen. Also die müssen schnellstmöglich jetzt abgebaut werden.
Lorenz, diese 10H-Regel, du hast das ja vorhin auch schon angesprochen. Worauf bezieht er sich denn da?
Ja, das ist eine bayerische Sonderregel, eingeführt auf Betreiben von Horst Seehofer 2014. Der war ja damals Ministerpräsident. 10H bedeutet das Zehnfache der Höhe. Des Windrads muss es mindestens Abstand haben bis zur nächsten Siedlung, ansonsten wird die Genehmigung stark erschwert.
Das geht ja dann gar nicht.
Das kann man so sehen, weil Bayern ist zwar ein großes Land und weniger dicht besiedelt als andere, aber diese Abstände einzuhalten ist nur an sehr wenigen Stellen möglich. Aber das ist durch Bundesrecht inzwischen weitgehend ausgehebelt und damit ist es eigentlich Geschichte.
Jetzt sind in Bayern, habe ich jedenfalls gelesen, im vergangenen Jahr nur 7 Windkraftanlagen fertig geworden, in ganz Deutschland über 700. Sind das jetzt noch die Auswirkungen dieser 10H-Regel, die du gerade erklärt hast, oder steht Bayern einfach wirklich immer noch sehr schlecht da?
Ja, ich würde sagen beides. Also Bayern steht immer noch sehr schlecht da und das sind noch die Auswirkungen der 10H-Regel. Man kann aber die Hoffnung haben, dass es schon besser wird in relativ naher Zukunft. Also es war einfach die Genehmigungspipeline leer. So ein Windrad zu planen und zu bauen dauert Minimum 5 Jahre. Also vielleicht geht es jetzt etwas schneller, aber 5 Jahre ist jedenfalls die normale Zeit. Und wenn man von null anfangen muss und wenn die Politik im Bund und Bayern gegenüber Windkraft jetzt seit ungefähr 2 Jahren sich geändert hat und 10H eben nicht mehr alles verhindert, dann ist eigentlich relativ gut erklärlich, warum wir bei den Zahlen jetzt noch nicht sehen. Also nicht bei gebauten Windrädern, auch noch nicht bei genehmigten, aber das könnte jetzt langsam kommen. Also da kommt es jetzt einfach auch drauf an, ob Bayern dranbleibt. Wenn natürlich jetzt sich wieder die Überzeugung durchsetzt, dass der Strom aus der Steckdose kommt, weil man sich an den Ukraine-Krieg gewöhnt hat und dann doch wieder überall Windkraftentscheide gegen Windräder ausgehen, dann könnte es nochmal schwierig werden. Ich habe aber eigentlich nicht den Eindruck.
Sagt Lorenz Storch aus der Redaktion Landespolitik, der seit Jahren für den BR über Windenergie berichtet. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Nicht nur die Windenergie ist ein Thema, das polarisiert, auch die Corona-Politik während der Hochphase der Pandemie. Die Diskussion darüber kocht gerade vor allem im Bund hoch. Teile der Opposition fordern einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. In Bayern dagegen hört man nicht viel über die Aufarbeitung der Corona-Politik. Dabei hat sich Bayern zu Corona-Zeiten stets als Vorreiter gesehen. Also hat Regina Kirschner im Bayerischen Landtag nachgefragt.
Es ist der 27. Januar 2020. Der erste Corona-Fall in Bayern wird bekannt. Ein paar Stunden später tritt die damalige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel vor die Kameras und sagt:
Ich darf Ihnen sagen, dass wir die Lage sehr ernst nehmen, aber wir sind auch gut vorbereitet.
Kurz darauf richtet die Staatsregierung einen Krisenstab ein. Es folgt eine Zeit der Angst und Unsicherheit mit Lockdowns, Schulschließungen und Ausgangssperren. Heute sagen manche, es war die Zeit mit den größten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und sie fordern dringend Aufarbeitung. Die müsse ehrlich, sachlich und konstruktiv sein, sagt Susanne Enders, die Gesundheitsexpertin der Freien Wähler.
Die Spaltung der Gesellschaft in geimpft und ungeimpft, sowas darf nie wieder passieren. Denn wer nur kritisch nachfragte und nicht die Mainstream-Meinung vertrat, der war automatisch ein Querdenker. Und heute haben die Justiz und auch die Wissenschaft einen Teil der damaligen Meinungen und Maßnahmen bereits revidiert.
Selbstverständlich braucht es eine Aufarbeitung, betont auch die Fraktionsvorsitzende der AfD, Katrin Ebner-Steiner.
Wir haben ja bereits im Sommer 2022 die Einsetzung einer Enquete-Kommission gefordert. Das halten wir als AfD-Fraktion immer noch für die am besten geeignete Grundlage, da hier auch externer Sachverstand vertreten sein würde.
Für die AfD-Fraktionsvorsitzende haben die politischen Entscheidungen von damals massive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Bis heute.
Ja, mit der unsäglichen Hetze gegen Ungeimpfte und Maßnahmenkritiker haben die Staatsregierung und ihre Helfer eine Spaltung der Gesellschaft nicht nur in Kauf genommen. Sie haben sie aktiv betrieben und gefördert.
So Ebner-Steiner. Von den Spätfolgen her betrachtet seien die, Zitat, unsinnigen Schulschließungen und die schikanösen Maskenpflichten das Schlimmste gewesen. Florian von Brunn, Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag, hebt ebenfalls die Schulschließungen als besonders problematisch hervor. Wegen der Lernlücken und psychischen Probleme bei Kindern, die heute noch spürbar sind. Natürlich seien auch andere Maßnahmen umstritten gewesen, sagt von Brunn.
Deswegen spricht einiges dafür, das aufzuarbeiten. Es gibt sicherlich auch Gründe dagegen. Wir werden das in der Partei und in der Fraktion besprechen.
Die Grünen im Landtag stehen einer Aufarbeitung zum jetzigen Zeitpunkt kritisch gegenüber. Sie hätten gerne schon während der Pandemie mit einer Kommission die politischen Entscheidungen evaluiert, sagt Johannes Becher, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Das hätte halt eine systematische Pandemieaufarbeitung erleichtert und uns für künftige Krisen besser vorbereitet. Dieser Vorschlag ist von der Staatsregierung und den sie tragenden Parteien abgelehnt worden. Und jetzt besteht die Gefahr, dass die Aufarbeitung im Nachhinein für parteipolitische Profilierung von der falschen Seite missbraucht wird.
Wir haben gehandelt. Nicht zu handeln wäre keine Option gewesen, bekräftigt der frühere Gesundheitsminister und heutige CSU-Fraktionschef Klaus Holecek. Es sei darum gegangen, Menschenleben zu retten.
Natürlich ist es auch richtig, die Schlussfolgerungen aus dieser Pandemie zu ziehen. Und das Gesundheitsministerium arbeitet ja auch natürlich daran, was ist denn zu tun, um gut vorbereitet zu sein auf zukünftige Ereignisse. Daraus ist ein Pandemiezentrallager entstanden. Daraus sind die Fragen entstanden, wie kann man die Gesundheitsämter besser digitalisieren.
Und Holecek merkt selbstkritisch an.
Es ist auch richtig, dass wir natürlich jetzt ein anderes Wissen haben, eine andere Studienlage und deswegen bei Kindern und Jugendlichen vielleicht diesmal anders handeln würden in der Frage von Schulschließungen.
Ein gutes Fehlermanagement sei auch deswegen besonders wichtig, weil sich in der Corona-Zeit viele Menschen von der Demokratie und dem Staat abgewandt hätten, sagt Eva Lohse. Sie ist Professorin für Verfassungsrecht an der Universität Bayreuth und sieht die Politik durchaus in der Pflicht, die Corona-Zeit sorgfältig aufzuarbeiten. Studien belegen, dass die Bereitschaft, Gesetze zu befolgen, abnimmt, wenn Menschen schlechte Erfahrungen mit der Staatsmacht gemacht haben oder ihnen Regeln unsinnig erscheinen, schreibt die Wissenschaftlerin dem BR. Beides treffe auf Maßnahmen in der Corona-Zeit zum Teil zu. Umso wichtiger wäre eine transparente Aufarbeitung, auch ein Jahr danach noch. Ob es in Bayern zu einer umfassenden parlamentarischen Aufarbeitung kommt, ist weiterhin offen.
Schauen wir zum Schluss noch nach China. Dort war in dieser Woche Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Besuch. Und dabei sind nicht nur viele Fotos mit Pandas entstanden, es ging vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit. China ist der größte und wichtigste Handelspartner des Freistaats. Aber was ist mit den Menschenrechten? Achim Wendler war vor Ort und hat mit Markus Söder vor der Rückreise gesprochen.
Herr Söder, wie ist Ihr Eindruck von China?
Es war insgesamt eine tolle Reise, eine beeindruckende Reise. Man spürt, wir sind ja bei einer Supermacht. Aber wir haben hier einen Namen. Bayern hat einen gut klingenden Namen, mit dem sich etwas bewegen lässt für die heimische Wirtschaft, für die Politik. Insofern war das eine spannende Reise, aber ich bin jetzt auch wieder froh, nach Hause zu kommen.
Was bleibt von der Reise?
Wir bleiben im Gespräch, wir bleiben im Kontakt und wir haben einen guten Eindruck hinterlassen. Wir haben die wesentlichen Punkte angesprochen, die für Bayern wichtig sind, vor allem für unsere Wirtschaftsunternehmen. Wir sind natürlich in dem Fall Begleitschutzlobbyist und auch Anwalt für unsere heimischen Unternehmen, die hier investieren wollen. Wir haben auch vereinbart, dass wir neue Partnerschaften machen in der Hochschule. Wir haben insbesondere mit der neuen Provinz Sichuan, glaube ich, einen sehr guten Draht entwickelt. Das war ein wichtiger Termin. Und was für mich das Allerwichtigste ist, man vereinbart, sich wiederzusehen. Und das ist in der internationalen Politik das Wichtigste.
Sie haben nach dem Gespräch mit dem Premierminister auch bei vielen Punkten gesagt, wir haben Sie angesprochen. Mehr geht da nicht, dass man mit mehr rausgeht als Ministerpräsident, als etwas angesprochen zu haben?
Ich glaube, es wird sehr wenige Ministerpräsidenten in Deutschland geben, die die Chance haben, beim chinesischen Ministerpräsidenten der Nummer zwei der chinesischen Politik da zu sein. Ich glaube, nur der Bundeskanzler kriegt höhere Gesprächstermine. Und deswegen ist es zunächst mal ein Privileg, so empfangen zu werden und fast eine Stunde miteinander zu reden. Aber wir haben schon von den für uns wesentlichen Punkten, Landwirtschaft, Technologie, unsere Unternehmen, Automobil, Bauunternehmen, da haben wir, glaube ich, schon gespürt, dass es da Resonanz gibt. Das ist das eine und vor allen Dingen, dass man Bayern sehr schätzt und dass man sich wiedersehen will, dass man auch wieder nach Bayern kommen will. Und ich glaube, wir haben ja immer sowieso eine Strategie, dass wir einerseits Hochtechnologie anbieten, aber auch bayerische Ideen, also bayerisches Bier beispielsweise, das ist sehr hoch geschätzt. Und damit haben wir einen sehr sympathischen, damit aber auch politisch starken Eindruck hinterlassen.
Ein Punkt, den Sie konkret genannt haben, Sie haben die Hoffnung mitgebracht, dass Deutschland wieder Bayern wieder Schweinefleisch exportieren kann nach China. Wie konkret ist denn das wirklich? Wann kann das passieren?
Nun, wir werden jetzt alle Unterlagen liefern. Wir werden vor allem zeigen, dass Bayern nie von den Schweinepestfragen betroffen wurde und deswegen, dass unser bayerisches Fleisch auf höchstem Niveau ist. Und da war eine große Offenheit da. Also das fand ich eigentlich am spontan besten, denn da gab es sofort die Resonanz. Wir prüfen das, wir überlegen uns, das generell zu machen und der Bedarf ist hoch und deswegen glaube ich, da können wir hoffentlich was erreichen.
Nennen Sie einen Zeitraum, Monate, Wochen?
Das lässt sich hier nicht sagen, welcher Zeitraum ist, aber das heißt natürlich nicht Jahre.
Real statt Moralpolitik wollten Sie machen, haben das immer wieder gesagt. Das geht natürlich auch so ein bisschen gegen die Bundesregierung. Inwieweit ist denn die moralischer als Sie?
Also Realpolitik macht der Kanzler, Moralpolitik macht die Außenministerin. Am Ende führt es dann häufig zu einem vielleicht differenzierten Bild, das man von Deutschland wahrnimmt. Ich sehe mich da in der Linie, die bayerische Ministerpräsidenten immer hatten, ob das Strauß war, ob das Stoiber war, auch Seehofer. Wir sprechen die Dinge an, die notwendig sind. Wir stimmen uns auch ab mit insbesondere dem Bundeskanzler. Da haben wir die gleiche Auffassung. Aber unser Ziel ist eben auch zu erreichen, dass wir vorankommen. Ich glaube nicht, dass wenn man jemand belehrt und wenn man einen Monolog hält, dass man dann viel erreicht. Man hat einen Termin. Und das war's dann. Um im Gespräch zu bleiben, muss man kleine Schritte gehen. Man muss Brücken suchen, über die man gehen kann. Und ich glaube, dafür war der Besuch ein Erfolg.
Tun Sie der Bundesaußenministerin da nicht ein bisschen Unrecht, die ja einfach nur ein bisschen anders Akzent setzt? Denn in der China-Strategie der Bundesregierung wird China ja auch als Partner bezeichnet.
Da gibt es jetzt keine Frage, wer in der Bundesregierung mehr oder weniger ist. In dem Fall halten wir uns eher an den Bundeskanzler. Der ist ja da der Chef und deswegen auch unser Ansprechpartner. Aber ich glaube, die bayerische Außenpolitik, die ist immer eingebettet natürlich in die deutsche, aber mit einem eigenen Akzent. Denn während sich andere Bundesländer, NRW haben wir gehört, zieht sich wohl aus einigen Bereichen zurück, gehen wir eher stärker rein, haben eine neue Partnerprovinz. Wir wollen Märkte besetzen, um am Ende für unser Unternehmen und damit auch für Arbeitsplätze in Bayern und den Wohlstand unseres Landes erfolgreich zu sein.
Sie waren an der Universität, chinesische Mauer, verbotene Stadt. Warum kein Treffen mit Menschenrechtlern?
Ich glaube, in dem heutigen Programm war das so ausgewogen und auch wichtig, das so zu sehen. Wir hatten auch das große Ziel, beispielsweise ja, Gespräche mit Studenten zu führen. Das haben wir auch gemacht.
Sind aber keine Menschenrechtler. Ne?
Es ist aber die nächste Generation, die dabei ist und die sich eben gerade auch für die Entwicklung der Zukunft einsetzt. Ich habe jetzt gestern Abend nochmal geredet. Wir werden tatsächlich auch eine Gastprofessur digital organisieren, sodass wir dann auch das öfters machen können. Das freut mich sehr. Und deswegen waren diese Gespräche da. Aber der zentrale Aspekt war natürlich, mit der Regierung zu reden, wie wir vorankommen, die entscheidet die Fragen.
Aber nochmal zu den Menschenrechtlern. Was fürchten Sie da, dass die chinesischen Machthaber davon genervt sind, wenn sie sich mit Uigurenvertretern zum Beispiel hier treffen würden? Oder warum machen Sie das nicht?
Wir hatten einen straffen Zeitplan und der war eben so, wie er war.
Vielen Dank, Ministerpräsident Söder.
Dankeschön.